So, hallo, liebe Cousinen. Heute ist Freitag, heute ist wieder Cousinentag.
Freitag ist Cousinentag, ganz genau.
Ne, alter Digga.
So, und wir machen heute Werbung. Wir machen heute Werbung, weil wir brauchen auch ein bisschen Geld in die Kasse.
Freundlicherweise haben wir einen hervorragenden Sponsor, auch für heute.
Vodafone.
Die Firma Vodafone. Möchten wir uns schon mal an dieser Stelle im Namen aller Cousinen bedanken.
Ja. Und zwar Vodafone, die Nummer 1, wenn es um Innovationen, Speed und Power geht. Die haben ja diesen Claim, we connect for a better future.
Genau, und einer der größten aktuellen Herausforderungen, wenn nicht die Herausforderung unserer Zeit ist, wissen wir alle, Covid-19. Und genau darum präsentiert die Vodafone Foundation die neue DreamLab App. Während der Nutzer schläft,
pass auf, DreamLab-App,
DreamLab-App von Vodafone,
okay.
Ich erkläre es jetzt. Während der Nutzer schläft, verwendet die DreamLab-App die ungenutzte Rechenleistung des Smartphones, um die Covid-19-Forschung am Imperial College London zu beschleunigen. Wunderbarer Nebeneffekt, somit bekämpfen die User den Coronavirus im Schlaf. Also du kannst dir aussuchen, ob du deine Rechnerleistung des Handys freischaltest oder nicht. Es findet auch keine Überwachung statt. Es ist völlig anonym.
Ja, okay, alles klar. Ich schlafe und die DreamLab-App der Vodafone Foundation macht mein Smartphone also zum Teil eines virtuellen Supercomputers,
so muss man
der
sich's
Milliarden
vorstellen.
Von komplexen Rechnungen durchfährt. Das heißt, DreamLab beschleunigt die Covid-19-Forschung am Imperial College London und hilft der Wissenschaft, bestehende Medikamente neu auszurichten.
Genau so ist es.
Im Klartext, je mehr Menschen, Cousinen die App nutzen, desto schneller können wirksame Therapien gegen Covid-19 entwickelt werden. Die App ist, glaube ich, kostenlos.
Ja.
Verwendet keine persönlichen Daten.
Genau, und das ist wichtig für alle. Es ist keine Überwachung, weil keine persönlichen Daten, sondern nur Speicherplatz verwendet wird. Und so geht's, pass mal auf. Im App Store kostenlos die App runterladen, ist klar. Jeden Abend vorm Schlafengehen aktivieren oder auch nicht. Das kannst du dir selber immer kurzfristig überlegen.
Ja.
Und dann entscheiden, wie viel persönliche Rechenleistung zur Verfügung gestellt wird. Ist letztendlich ein gutes Werk, was man da tut. Gemeinsam können wir jetzt damit Covid-19 zusätzlich bekämpfen, also auch im Schlaf. Jetzt die DreamLab-App der Vodafone Foundation bitte runterladen.
Also, das ist ja richtig, richtig der Hammer. Covid-19 im Schlaf bekämpfen.
Ja.
Früher haben wir immer nur gesagt, der bescheißt sich im Schlafen. Jetzt kannst du dich sauber machen sozusagen und was Ordentliches damit machen.
Ja, es ist eine Bombenidee.
Ja. Wirklich. Ja, gut, komm, laden wir uns runter. Die DreamLab-App der Vodafone Foundation.
Ja, und nochmal Dankeschön hier an die Firma Vodafone, die uns unterstützt.
Okay.
Und hinein ins Vergnügen.
Ja.
Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
Rolling.
Dave Rowland.
Yes, yes, yes. Oh, yes.
Ah, herrlich. Herrlich.
Gern hab ich die Frauen gekühlt.
Sag das doch mal, du Hurensohn.
Gern hab ich die Frauen gekühlt.
Sag das doch mal, du Hurensohn.
Gern hab ich die Frauen gekühlt. Du musst jetzt nicht so weit kommen wie du alte Sau.
Ich weiß es nicht mehr.
Ich glaube, es heißt so alte Sau.
Ja, bei Otto, ne?
Ja.
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 Wobei ich damals schon nicht wusste, was ein Hurensohn ist und mir das nicht erklären konnte.
Also.
Genauso wie Trapp, der Trapper, Tripp, Tripp, der Indianer.
Den habe ich auch nicht verstanden.
Ja.
Aber da gibt es auch noch einen, den ich nicht verstanden habe. Und zwar, ich bin zum Wolfgangsee gefahren, kein Wolfgang getroffen. Ich bin zum Königssee gefahren. Kein König getroffen. Ich bin zum Titisee gefahren. Kein Bekannter da. Habe ich auch sehr spät.
Wohnwagen ist zum Wohnen, Schlafwagen ist zum Schlafen und Volkswagen ist zum Volksen.
Ja, und Triebwagen, klar.
Ne? Genau. Hey, Otto hat echt viel gute Sachen gemacht, ne?
Ja, herzlich willkommen, mein lieber Till. Hier endlich mal wieder von Angesicht zu Angesicht, wenn auch mit 1,51 Meter Abstand.
Mindestens.
Gemessen durch unseren Notar, Dr. Leon Winscheid.
Und wir begrüßen auch hier den Oberschiedsrichter Eberhard Gläser.
Eberhard Gläser, dann sind hier schon wieder wohlklingende Namen.
Ich kann schon gar nicht mehr.
Ja, mein lieber Till, schön, dich hier bei Besser Gesundheit zu erleben.
Ja.
Ausgestattet mit unglaublich viel Talent, mit einem an Arroganz grenzenden Selbstbewusstsein. und mit einem lässigen Äußeren, was vermutlich sehr teuer war, aber dennoch getragen wird wie eine Allerweltsklamotte.
Ja, ja.
Herzlich willkommen hier.
Ich danke dir, lieber Atze Schröder, der du bist gebenedeit unter den Gebenedeiten, der du bist Bundesweltmeister und Sichtungstrainer des ersten FC Libido. Eine Ikone der neuen deutschen Comedy-Bewegung, die sich gegründet hat im Jahr 1925 und seitdem dich als ihren Präsidenten alle 15 Jahre wiedergewählt hat. Für mich bist du jetzt schon eine lebende
Henne.
Eine lebende Legende. Und ich habe, du wirst es nicht glauben, ich habe Queen Elizabeth angeschrieben.
Ja.
Und habe vorgeschlagen, dass du jetzt endlich in die Enzyklopädie Britannica aufgenommen wirst. Mit einem Quervermerk.
Sehr gut. Und ich gebe dir recht, ich werde es nicht glauben.
Ja. Ja.
Hast du alles zusammen für den 1. Mai? Für die erstmal Krawalle.
Ja, ich habe unserem Kleinen so ein paar Kieselsteine gesammelt, so ein paar schön abgerundete, nicht so schwere, damit er die auch mal werfen kann.
Ja.
Und
ja.
Habe ihm gezeigt, welche Autos er vom Nachbarn bewerfen darf und welche nicht.
Ach, das ist ja lieb von dir.
Ja,
du ein weißt ja. Treusorgender Vater.
Ja, du weißt ja. Ich habe gesagt, hier, da sind ja so ein paar Spieße an der Straße. Ne? Da habe ich gesagt, da schreiben wir nur mit Kreide auf die Autos.
Ah ja, okay.
Ne? Damit man das wieder abwischen kann.
Fingerfarbe geht sich auch mal.
Ja, sicher. Und bei den speziellen Leuten hier, bei den Blockwarten bei uns in der Straße da.
Bei den Spezies.
Bei den Spezies, da kann man dann schon mal die kleinen flachen Steine mal so ein bisschen.
Ja.
Das gibt ja dann, wenn man Glück hat, kann man die dann auch mit dem Daumen die wieder rausdrücken.
Ach so.
Beim Beulendoktor.
Ja, ja, der Beulendoktor,
du siehst, also, wir machen das mit Sachverstand, wir führen die Kinder da langsam ran.
Ja, ja.
Ne? Dass da nicht zu viel schief geht.
Du siehst meine schwarzen Klamotten inklusive des Chanel Kapuzenpullis liegen bereit hier auf dem Sofa. Der Kapuzenpulli muss sicher noch ein bisschen hergerichtet werden mit Drahtbürste und Altöl. Aber dann habe ich soweit.
Ja, sehr schön. Auch deine schwarze Schutzmaske. Die FFP2 Schutzmaske in Schwarz. Herrlich, das gibt dir so ein bisschen Darth Vader Look.
Ja, ja, ich klinge ja mittlerweile eh so. Und dann kann man das ja auch so, wie sagst du immer so schön, Darth und Ayurveda sind dabei.
Ja, bei der Geburt getrennte eineige Zwillinge.
Und das ist ja nichts für einen Mann von heute. Nein, alles nicht bereit. Ich gehe jetzt aber erst 11 Uhr hin am 1. Mai.
Ja.
Die Jungbullen sind ja schon abends und nachts da. Oh. Und dann haben wir aber vereinbart, jetzt bei uns autonom, dass wir Älteren, wenn wir dazu stoßen, dass noch nicht alles abgefrühstückt ist, dass noch ein paar Scheiben heile sind, dass man uns ein paar Pflastersteine zur Seite legt und ja, hopp heu, ne?
Ja.
Feuerzeug eingesteckt, mal einen schönen Bentley angezündet. Herrlich.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Liebe Kinder, wenn ihr das jetzt hört, bitte nicht nachmachen.
Wir hören mit Sicherheit keine Kinder.
Aber das rührt natürlich, liebe Cousinengemeinde, das rührt natürlich alles daher, dass wir uns fragen, ob in Corona-Zeiten denn auch tatsächlich Krawalle stattfinden dürfen. Oder
und wie das Vermummungsverbot greift.
Ja, da sind die Brüder jetzt mal endlich up to date, oder?
Ja, wenn da so 10 Sturmhauben auf der Leine hängen, frisch gewaschen, am 30. April, da weiß man doch.
Wird der Sicherheitsabstand eingehalten?
Er muss trotz Sturmhaube.
Ja.
Für geübte Steinewerfer kein Problem, aber für den Anfänger können 1,50 Meter schon eine ziemliche Distanz bedeuten.
Ja. Ja. Was eine Scheiße.
Was eine Scheiße, ne? Siehst du, so hat jede Branche so ihre Eigenart, ne?
Ja.
So zum Beispiel hat mir letztens einer erzählt, ich habe gefragt, was machst du beruflich? Hat er gesagt, ich mache in Immobilien. Habe ich gefragt, kackst du da rein oder was? Ne?
Oh Gott, ich kriege die Westfalen alle voll. Ja, womit? Mit Leuten oder was?
So.
War früher auch so eine Sache, ne? So ein typischer Standardwesen. Ne?
Ja.
Ja, er macht auch die Westfalen alle voll. Ja, mit Leuten wäre besser.
Ja.
Genau. Oh Gott, weißt du, was heute vor 42 Jahren war?
Ich habe es tatsächlich gerade gelesen, aber bitte verrat du es nochmal.
Wenn du es noch gelesen hast, dann hast du es ja sowieso schon versaut.
Hier sitzt ja Gladbach und BVB sich gegenüber. Du bist ja alter Gladbacher, ich bin neuer BVBler, also gemessen an der Zeit, die es den Verein schon gibt. Und es war, glaube ich, das 12:0 von Gladbach.
Eine der schönsten Tage.
Sag mal ein paar Ecknamen. Wer war Trainer wo?
Otto Rehagel war Trainer bei Dortmund. Das haben die wenigsten auf dem Schirm.
Der war Dortmund-Trainer.
Er hieß bei den Dortmunder Fans damals nur Otto Thorhagel.
Ach was?
Otto Thorhagel.
Ja.
Jupp Heynckes.
Also ab dem Spiel dann.
Ja. Jupp Heynckes 5 Dinger gemacht.
Wer war denn durch dieses Spiel dann deutscher Meister? Also es stand ja irgendeine Entscheidung an. Ne?
Ja, genau.
Wahrscheinlich dann Gladbach, oder?
Nee, eben nicht. Das 12:0 hat nicht gereicht.
Ach.
Nein, das war es ja.
Scheiße, hätten wir uns mal vorbereitet. Aber das macht diesen Podcast ja auch so sympathisch, dass man sowas so einfach aus dem inneren Baum pflückt.
Und ich bin jetzt schon wieder total, also ich muss das natürlich jetzt genau wie du wahrscheinlich gleich alles nochmal rekapitulieren.
Ja.
Otto Thorhagel, das weiß ich noch, 12:0. Mein Bruder.
Auf Seiten von Gladbach hat Jupp Heynckes, der damals Stürmer war bei Gladbach, allein 5 Tore geschossen.
Ja, habe ich ja eben gerade schon, hast du wieder nicht zugehört.
Nee, habe ich nicht zugehört.
Das ist klar.
Weil ja, nee, ich habe gedacht, ich könnte dir das als neue Information verkaufen.
Das ist dein bester Trick übrigens. Das stimmt. Weißt du, dass mein Bruder damals im Stadion Bier verkauft hat?
Nee, wir kannten uns ja noch gar nicht.
Ja, und zwar für einen Getränketypen, der hieß Fleischfresser mit Namen.
Ja.
Ja, und dann rief der schon mal an, ne, bei den Kids und sagte, hier Fleischfresser. Und dann hat er schon mal so ein Vater vom Kollegen meines Bruders gesagt, ja, hier auch. Aber Fleisch. Und der sagte, mein Bruder hatte dann so einen Kasten Bier vor dem Bauch sozusagen und ging dann unten im Westfalenstadion daher und vertickte Bier. Und hat sich so sein Taschengeld
aufgebessert. So umhängend mit so einem Halfter oder wie nennt man das?
Ja,
mit so einem Gurt.
Ja, genau.
Ja, interessant.
12 und sagte, haben wir neulich noch drüber gesprochen? Sagte, Mann, habe ich da eine Knete verdient.
Fleischfresser hieß, ja?
Ja, nicht mein Bruder, sondern der Typ, für den er da gelaufen ist.
Wenn dein Bruder Fleischfresser geheißen hätte, hätte er mit Vornamen Fleischfresser Hoheneder heißen müssen. Fleischfresser ist so wie der unter-drunter Mieter von Beisenherz in Bochum, der heißt
Schweinebraten.
Schweinebraten, ne?
Richtig.
Ja.
Vielleicht,
wo klingen
die
Namen?
Ja, wenn die geheiratet hätten, dann hätten sie ein schöner Doppelname. Fleischfresser Schweinebraten.
Das kannst du dir nicht ausdenken.
Da sind wir da sind wir schon wieder bei total verrückten Geschichten. Ne?
Ja, weißt du was? Ich konnte dieses Spiel nicht mal im Radio, nicht mal im Fernsehen verfolgen. Damals nicht mal die Sportschau sehen, weil ich als sehr, sehr, sehr junger Musiker eingesprungen war bei irgendeiner Band, die auf so einem bei so einer Top-40-Band, die so ein Zeltfest spielte. Das war 78, ne? Das
78, ja. Leute, es war 78.
Ey, heutzutage würde das Jugendamt mich abholen. Damals 13, erste öffentliche Auftritte am Schlagzeug. Ne? Mikro hatten sie mir auch da hingepackt, damit ich eine zweite oder dritte Stimme im Refrain singen konnte.
Ja, einfach sowas, ne?
Und damals war von Bonnie M. angesagt Belfast.
Ah!
Belfast, Belfast. Und dann spiel so leidlich mit da den ganzen Abend und die meisten Nummern kannte ich natürlich vom Radio und habe mich so durchgefummelt als Drummer. Ja. Geht das ja meistens leichter als bei irgendwelchen harmonischen Instrumenten. Und irgendwann, Belfast war ganz neu in den Charts und der Bandleader Josef Henker, auch Saxophonist, stand vorne und beim Vorzählen, 1, 2, rief er mir zu, du singst. Ich hatte die Nummer auch noch ein paar Mal. Ich kann nur den Text nicht. Ich kam nur, also phonetisch kommt irgendeine Stelle in den Strom vor. There's a country believer. There's a country believer. Ich verstimmt wahrscheinlich überhaupt nicht.
Nee, there's a country that's changing heißt es.
Oder, gleich. Ja, oder there's a country.
Und believer kommt aber auch später nochmal.
Aber ich habe immer gesungen, weil ich den Text ja nicht. There's a country believer. There's a country believer. There's a country believer. There's a country believer. Dann nochmal und dann Belfast. Belfast, there's a country believer, country believer, Belfast. Und meinst du, hat einer gemerkt?
Nein, natürlich nicht.
Stimmung auf dem Siedepunkt.
Text sicher.
Und die Nummer hieß bei uns so intern über Jahre noch, there's a country believer.
Das erinnert mich daran, der Opel hat damals auch in so einer Oldie-Band gespielt.
Ja.
Da ging es darum, 94, die hatten da 10-jähriges Jubiläum und der Sänger war Englischlehrer. Und dann habe ich seine Textkladder, ich sollte das Ganze moderieren, habe ich seine Textkladder gefunden und den Text von Smoke on the Water, den er sich so rausgesucht hatte. Ne?
Aber er ist, war Englischlehrer.
Ja, ja, er war Englischlehrer. Ne? Und was er sich so rausgehört hatte. Ne? Und die erste Zeile war gleich, stand da schön in Schreibschrift, we all came out to Matra.
Also, ach so, we all came out to Montreal.
Ja, natürlich.
Also sie sind nach, die Geschichte war damals,
die Geschichte war
die
damals,
Purple ist nach Montreal, weil sie in dem berühmten
Casino
aufnehmen wollten.
Ganz genau, in dem Casino, wo das Montreal Jazz Festival vom Initiator, ja, Claude Nobs,
ja,
ne,
ja,
der später als Funky Claude,
aha,
Funky Claude was running in and out, der noch versucht hat zu retten aus dem Laden, was möglich ist.
Ja.
So, die sind nach Montreux gefahren,
ja,
wollten da aufnehmen,
ja,
ihre Scheibe. So, und dann haben ein paar Idioten die Hütte da abgefackelt. Deswegen,
ja,
Smoke und auf dem See,
ja,
dann Rauch.
Und wo haben die Purple das gesehen? Von wo aus, diesen Rauch auf dem Wasser?
Ja, da, das möchte jetzt ich jetzt von dir
wissen. Ich habe eine Anekdote dazu.
Ja, pass auf.
Sie haben, passt dazu, nur damit, ja, die Geschichte noch schöner wird. Ich habe mal ein paar Tage gewohnt im Hotel Riva.
Aha.
In Montreux.
Ne? Jens Riva.
Am Genfer See im Hotel Riva. Und sitze da so und warte noch auf jemanden und sitze in der Lobby und schlage so eine Kladde auf. Und in der Kladde steht, übrigens, sie sitzen an der Stelle, wo damals die Purple gesessen hat, weil sie in dem, nein, Hotel logiert haben und plötzlich feststellte, dort drüben brennt das Casino und der Rauch zieht übers Wasser. Ach. Und so sind sie auf Smoke on the Water gekommen.
Ja.
Hoheneder übernehmen.
Funky Claude, also Claude Nobs, hat ihnen dann ein anderes leerstehendes Hotel zur Verfügung gestellt für die Aufnahmen.
Ja.
Aber nur für die Aufnahmen.
Ja.
Die Technik hatten dann wer gestellt?
Das muss ein Mobile gewesen sein.
Und wem
weil das
gehörte,
kommt, glaube ich, im Text auch vor.
Wem,
ne,
gehörte das Mobile? Wem?
Frank Zappa and his
Mobile. Nein.
Frank Zappa?
But with a Rolling Stones truck mobile outside.
Und
die Rolling Stones hatten ein Laster.
Und was macht Frank Zappa in dem Song?
Frank Zappa, well, ja, die waren auch vorher da.
Ach so, the Rolling Stone Mobile, Frank Zappa and
alle haben da at the best place around.
Ah, okay, ja.
Yeah. Die waren vorher da, Zappa. Und die Stones hatten so einen Truck, da war ein Studio eingebaut. Und den haben sich die, hat sich die Purple dann ausgeliehen bei den Stones, haben den draußen vor dem leeren Hotel geparkt.
Ja.
Und haben dann in diesem, es war Winter, und haben dann in diesem scheißkalten Hotel aufgenommen und es muss so bitterkalt gewesen sein, dass sie sich an den Amps gewärmt haben und da ist dann so ein Meisterwerk draus entstanden.
Wunderbar, ja, und das ist die Geschichte dahinter. We all came down to Montreux.
Ja, und nicht to Matra, und ich fand das so lustig, weil...
Es ging wahrscheinlich in dem Song noch so weiter, dass er...
Ja, natürlich.
Aber Smoke on the Water hatte er richtig.
Ja, das hatte er richtig, ne?
Ja.
Und ich habe mich so bepisst.
A fire in the sky.
Weil das wusste man damals irgendwie schon, das ist Montreux. Ich sag, was soll denn Matra heißen? Was glaubst du denn, was das ist? Irgendwie so eine Insel im Indischen Ozean. Wir, ja, reisen nach Matra.
Santa Don Matra Insel.
Es gibt Sumatra, gibt's, glaube ich, ne?
Ja, Sumatra gibt's.
Ja, Sumatra.
Ja.
Sumatra.
Ja, ja.
Ach, das ist ja schon wieder... Das ist,
Paradies für Orang-Utans gewesen, da Sumatra aber mittlerweile fast zu 90% abgeholzt ist und so weiter.
Ey, und jetzt Belfast.
Ja.
Wo wir bei Belfast sind.
Ja.
Wer hat's geschrieben? Wer hat die Nummer geschrieben?
Ich würde sagen Frank Farian.
Nein.
War das nur ein Cover?
Es war ein Cover. Von weißt du, wer die Nummer geschrieben,
nee,
hat?
Nee.
Drafi Deutscher.
Nee.
Drafi Deutscher. Bitte, bitte. Es war ein reiner Drafi. Drafi Deutscher.
Dann behalte den Gedanken aber eben noch. Pass auf, wir machen, ja, sofort weiter mit Drafi Deutscher. Eben auch hier wieder eine Quergeschichte, bevor wir die vergessen, weil wir waren ja noch bei Bonnie M. Ne?
Ja.
Und gestern haben wir doch so einen Song mitgesungen. Und du hast gesagt,
das ist doch Barbara Streisand, habe ich gesagt.
Barbara Streisand. So, und dann rief Loffi, nee, wir waren gestern bei Loffi, dann rief Loffi, nee, das ist doch Jet Set. Hier kam Geist, Jet Set. Und mir fiel ein, dass das ein Riesenhit war von Bonnie M. Ne? Weil ja. sie singen auch. Und dann kommt irgendwann bei Bonnie M. Gotta go home, home, home. Gotta go home, home, home. Gotta go home.
Ja, natürlich.
So, und dann wusste ich, weil es irgendwann irgendwo aufgeschnappt hatte.
Es wird jetzt obskur.
Bitte, jetzt wird es richtig obskur.
Jetzt wird es richtig obskur.
Kinders, macht euch nochmal eine Weinschorle auf, die Damen Prosecco.
Sitzt ihr.
Die Nummer ist von einer Berliner
Tanzkapelle.
Ja, Schwanzmuckenband. Wie heißen die noch? Weißt du es noch?
Ja, Night Train.
Night Train.
Night
Train. Und die Nummer heißt Bimmelbahn.
Und die Nummer hieß Hallo Bimmelbahn.
Hallo
und,
Bimmelbahn.
Und der Gitarrist, der die Nummer geschrieben hat, diesen Hook,
ja.
heißt Heinz Huth. Halt dich fest, Heinz
Wieso
Huth.
Weißt du den Namen noch?
Ja, sorry, ich bin der Meister des unnützen Wissens. Heinz Huth.
Gestern beim Schlummertrunk drüber gesprochen und er weiß den Namen immer noch. Heinz Huth.
Heinz Huth. Und das musst du dir mal vorstellen. Da bist du in so einer Schwanzbunker-Kombo und dann sagst du, ey, hör mal hier, wie findest du das hier? Beim nächsten Gig machen wir das mal. Ja, und wie willst du die Nummer nennen? Keine Ahnung. Ich hab einen Namen, den nennen wir einfach Hallo Bimmelbahn.
Ja, und dann kam Frank Farian irgendwann und hat gedacht, ey, was eine geile Hook.
Ja.
Die nehme ich. Kann ich die haben?
Ja. Und da.
Und dann hat er das mit Gotta Go Home vermischt. So. Mit einem Bombensound.
Ja, und da hat Heinz Huth schon Schecks von der GEMA gekriegt, wo er sich wahrscheinlich vor Lachen
ja.
nicht mehr in den Schlaf wälzen konnte.
Und wenn du zwei Jahrzehnte später denkst, ja, das war's auch mit der Nummer,
ja.
dann kommt nochmal irgendein internationaler DJ
Duck
und
macht Souls. Daraus... Duck Souls hießen die doch, ne? Duck Souls.
Und macht daraus...
Barbra Streisand.
Barbra Streisand. Ja, beschwingt geht's weiter.
Und damit haben deine Enkel und Enkelkinder noch ausgesorgt. So, und Drafi Deutscher...
Drafi Deutscher hat Belfast geschrieben, das gibt's doch gar nicht.
Und zwar, ich glaube auch unter seinem... Er hatte ja viele Pseudonyme.
Richtig guter Popsong, ne?
Ja.
Also unter Popsong-Bedingungen natürlich.
Ja, und Drafi hatte viele Pseudonyme bei der GEMA. Und eins war unter anderem, weil er ja Zocker war, Renato Vaplü. Angelehnt an Rienne Vaplü, Renato Vaplü.
Ja, der hatte ja alle möglichen Namen. Der nannte sich ja zeitweilig auch Kaiser von China, ne? Ist das geil. Drafi Deutscher, für alle, die jetzt gerade nicht folgen können, ist der mit Marmor, Stein und Eisen bricht.
Ja, Marmor, Stein und Eisen bricht.
Aber unsere Liebe
alles, nicht. Alles
geht vorbei.
Doch, wir sind uns treu.
Doch, wir sind uns treu.
Weißt du allerdings, dass was welchen Teil bei...
Marmor, Stein und Eisen bricht, hat Drafi Deutscher doch geschrieben, ne?
Ja, sagen wir es mal so, es war eine Kooperation von ihm und Christian Bruhn. Christian Bruhn kennt viele, hat zum Beispiel 1000 Songs geschrieben, die Wiki-Titel-Melodie, die Tim Thaler, unheimlich erfolgreicher Komponist Christian Bruhn. Und mit dem hat Drafi damals geschrieben, im Verbund mit diesem Produzenten Peter I. Meisel, auch so ein Berliner Tausendsasser.
Ja.
Und Drafis Beitrag zu Marmorstein und Eisenbricht war?
Dam, dam. Ich weiß es, weil du es mir gestern Abend schon erzählt hast.
Sensationell, oder? Von Drafi
meine
kam eigentlich nur Dam, dam.
Wenn der Regen fällt.
Dam, dam.
Dam, dam. Dam.
Es ja.
gibt einen, der zu dir hält. Deshalb, da entstand auch der Beruf Zuhälter. Ne?
Ja, und weißt du noch, dass man Pornohefte früher auch Tam-Tam-Hefte genannt hat?
Nee.
Kennst du den Ausdruck
nicht mehr? Nee.
Tam-Tam-Hefte.
Dafür bin ich wahrscheinlich zu jung.
Da haben wir natürlich als Kinder immer gerne Tam-Tam gesungen. Tam-Tam.
Ah, okay.
Schaust du mal in das Heftchen rein. Tam-Tam.
Ja, aber der Witz war, dann haben wir uns gestern Abend da so reingewühlt in das Thema Drafi Deutscher.
Ja.
Welche Hits er alle geschrieben hat.
Alter, du wirst
Mama Leone.
Mama Leone. Wer hat's gesungen? Bino. Und Bino war, glaube ich, einfach nur so ein Oldenburger Eisverkäufer.
Und Drafi Deutscher hat es eben unter Pseudonym...
Renato Vaplü.
Renato Vaplü, Wahnsinn.
Dann natürlich...
Ein Wahnsinnsfreier, ne?
Ja, Belfast, dann jenseits von Eden natürlich Guardian Angel, hat er ja doppelt abgeräumt. Erstmal hat er es mit... einmal hat er es Englisch veröffentlicht.
Ja,
selber.
War auch ein Riesenhit.
Ja, und dann
Guardian
kam
Angel,
Nino
ja,
De Angelo.
Ja.
Und hat mit Jenseits von Eden, ich glaube, Millionen davon nochmal verbimmelt.
Ich stand mal oben in der Rizzi-Lounge auf Mallorca in Portals. Nein. Und links stand die Frau von Frank Hesse, Engländerin. Und rechts stand Nino D'Angelo, hupenvoll, wie seine Aufgabe als Nino D'Angelo ist. Und dann lief plötzlich Guardian Angel, eben auf Deutsch. Ne? Wenn selbst ein Kind nicht mehr lacht wie ein Kind, dann sind wir jenseits von Eden. Und ich sag zu der Engländerin, übrigens, das ist der Originalinterpret. Und sie meinte, der kleine Assi da.
Der kleine. Der kleine Assi.
Nino, komm mal her, er kam auch. Ja, immer natürlich, war kein Geld mehr in der Tasche. Immer in der Hoffnung, dass man einen ausgibt. Nur in den Arm genommen, Junge, das warst du doch hier, ne? Ja, sicher, yes, for sure.
Ist das wieder geil?
Ja, ne? Drafi Deutsch hat sich. War zeitweilig wahrscheinlich der Komponist und Texter in Deutschland, der am meisten Geld verdient.
Schlagersänger bedient.
Millionen und Abermillionen verdient. Leider Minimum 3 von diesen Millionen durch die Nase befördert.
Schneekoppe.
Was seiner Urteilsfähigkeit so ein bisschen abträglich war. Und bis zum Schluss ja so ein Haudegen gewesen.
Alles immer pleite, immer alles verjuckst, immer großer Stil.
Immer fett, immer assi, immer versoffen.
Ah, oh, herrlich.
Wahnsinn. Ey. Aber Nino D'Angelo, ich habe den jetzt, hier nur als Assi dargestellt. Ist ein großartiger Sänger.
Ja.
Ja. Und alle, die mit ihm zusammengearbeitet haben, selbst Dieter Bohlen, der ja an den meisten Leuten kein gutes Haar lässt, sagt, ein Wahnsinnssänger, der aufgrund eigener Dummheit und falsches Management seine Karriere in den Sand gesetzt hat.
Ja, der hätte mal so einen Töne, unseren Töne hätte er mal gebraucht.
Genau.
Ja. Meine Herren, Gesangsverein. Ey, wenn wir ja schon wieder bei diesen...
Gesangsverein passt ja in diesem Moment besonders gut.
Und wenn wir gerade bei diesen verrückten Storys sind. Du weißt ja, wir haben ja bei Till und Obel Parodien gemacht, ne?
Ach was.
Ja, pass auf. Sitzt du? Hältst du dich fest?
Ich sitze und halte mich fest.
Ja, pass auf. Passt du auf?
Ich passe auf.
Wir hatten doch so eine wunderbare Guns N' Roses Parodie.
Ach was.
Also wenn ich finde, die beste Nummer, die Obel je gemacht hat bei Till und Obel, war Axl Rose.
Aus deinem Mund bedeutet das noch viel.
Ja, ey, wirklich, weil er sah, wirklich, wenn er die Jahre offener, er sah so aus und er konnte auch so hoch singen und sensationell.
Ich habe die Nummer damals auch live gesehen, war wirklich toll.
Ich habe da nur hier den Slash gegeben und die Gitarre gedorschen. So, und dann haben wir ja diesen Beatles-Song, Michelle.
Ja.
Haben wir einfach in ganzen Roses-Manier gespielt. Ey, das wirklich, das war wirklich saugut. Und unser Manager Manni, der hatte mit Platten gedealt und war in Kanada bei so einer CD-Import-Export-Firma in so einem riesigen Lager. Also musst du dir vorstellen, wie so ein riesiger Saturn, wo überall CDs gelagert wurden und was weiß ich nicht, nur alles. So, und der hatte aus Spaß unsere CD mitgenommen, die Till und Obel, und hatte die in die Hausanlage eingeworfen und hat natürlich den einzigen englischsprachigen Track gespielt, nämlich Michelle.
Ja.
Und dann feuerte über die Hausanlage volles Rohr der Song. Und dann kam so ein langhaariger Kutten-Lagerarbeiter vorbei, so ein Riesenschrank, Tätowation überall am ganzen Körper, Matte. Und der Typ hört das und guckt nach oben an die Decke, wo die Musik herkam, und sagt einfach nur so kopfschüttelnd: Hey Axel, what the fuck are you doing? Ist das geil, oder? Er hat wirklich geglaubt. Hey Axel, what the fuck are you doing? Er hat es gefressen, bitte.
Sag mal, um nochmal eben auf Drafi zurückzukommen, lustige Geschichte, aber Drafi lässt mich dann in seiner ganzen Faszination doch noch nicht los. Er hat doch auch, früher sagten wir, weil wir des Englischen nicht so mächtig waren, Aphrodites Child.
Aphrodites Child.
Hat er nicht da auch was geschrieben?
Nein. Aphrodites Child.
Was war denn die Verbindung zu Demis Roussos?
Der
Sänger von Aphrodites Child.
Ich weiß gar nicht.
Aphrodites Child.
Vielleicht hat Drafi eine Schlagernummer für Demis Roussos geschrieben. Aber Aphrodites Child waren ja Demis Rousseau und Vangelis von...
Vangelis heißt ja, siehst du, habe ich früher auch falsch aus.
Vangelis?
Ich habe Vangelis gesagt, aber ich weiß nicht, was
ich weiß es auch nicht, weil ich bin des Griechischen nicht so mächtig.
Ich,
mächtig. Ich kenne nur den altfranzösischen und den neufranzösischen.
Ich wusste, dass er kommt. Altfranzösisch für alle ist nochmal S ohne Zähne. So, und altgriechisch ist ohne Bücken oder was. Nein, komm. So, wie kommen wir jetzt aus dieser...
Vangelis, der ja auch
the
Conquest of Paradise,
ja.
Wo Henry Maske immer zu eingelaufen ist.
Hier, nicht in diesen Zeiten nicht vergessen, Maske tragen.
Ja, ja, natürlich. Ja. Aber Demis Roussos, das ist ja dieser griechische Schlagersänger. Das heißt, eigentlich war der Rockstar, wie wir jetzt wissen.
Genau, er war eigentlich bei Aphrodite Child der Leadsänger
und Bassgitarrist.
Und Bassist. Und war ein Wahnsinnsfreier, sah gut aus, hatte eine sehr tolle Stimme.
Ja.
Also alles war da. Nur also, das ging
fast
alles.
So ein Tenor irgendwie,
ja,
so,
ne? Ja.
Oder Sopran schon fast.
Ja.
Konnte sehr hoch singen und wahrscheinlich war es wie mit allen. Irgendeiner hat gesagt, hör mal, ich habe hier so eine Nummer für dich. Und dann gab es da wahrscheinlich Geld für und dann hat er gesagt, mach ich. Und auf einmal trat er in der Hitparade und bei Ilja Richters Disco mit Goodbye, my love, goodbye. Oder
ja, er hatte immer dieses griechische Tremolo mit drin.
Ja, ja, dieses Kanickelficker-Tremolo nenne ich das immer.
Du hättest doch wenigstens bei Giros bleiben können. Nein, aber Giros überbacken. Und er wurde auch immer fetter und fertiger.
Und trat immer so in Walla-Walla-Gewändern auf.
Genau, und vor rund 40 Jahren wurde er nochmal als Geisel genommen. In einer TWA-Maschine.
In einer holländischen Disco oder so.
Nee, in der viele Griechen drin waren. Auf dem Flug von, ich glaube, von New York nach Athen.
Na.
Von Islamisten gekapert. Und er saß für eine Woche mit in dieser Maschine.
So, bitte, da hast du es.
Und irgendwann, die stand natürlich wie üblich auf irgendeinem Flugfeld in der Gegend, wo es sehr heiß ist, wie das so üblich ist bei Islamisten. Und er, nach einer Woche wurde er dann dehydriert aus dieser Geiselhaft entlassen. Und da hielt die Kamera natürlich drauf.
Ja,
natürlich. Und man sah nur Bilder von einem völlig fertigen, komplett am Ende seienden, verschwitzten Demisos Roussos.
Ja, da bestimmt mal so 10 Kilo abgenommen. Ja, das siehst du, du kannst so berühmt sein, kannst du den dicksten Haufen scheißen, wenn das Schicksal...
Kannst du Bundestrainer sein, wer du willst.
Wenn das Schicksal dich in so eine Maschine setzt, dann hast du leider die Arschkarte gezogen.
Ja.
Wahnsinn, oder?
Ja, absolut.
Musik, ne? Was man damit alles verbindet. Weil ich habe es eben noch gehört. Bevor wir angefangen haben, lief es ja hier über die Hausanlage.
Yeah.
Bye, bye, Mr. American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Kennst du ja auch, ne?
Ja, das ist ja von Madonna die Nummer.
Ja. Aber im Original hat sie natürlich geschrieben.
Don McLean.
Guck, war nah dran.
Ja, Don McLean. Und da wurde ja jahrelang gerätselt, was meint er denn? The day the music died. Und
Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And good old boys drinking whiskey and rye, singing this will be the day. Und so, da war ja, und er wurde immer gefragt, ja, was bedeutet denn das alles? Wie hängt das denn zusammen? Bitte sagen Sie uns mal.
Bitte.
Was bedeutet das?
Alter Digger, bitte.
Was bedeutet American Pie? Und weißt du, was seine Antwort war?
Nein.
Ja, was bedeutet American Pie? Das kann ich Ihnen sagen, dass ich nie wieder arbeiten muss. Ist das eine geile Antwort?
Aber was der sich wohl gefreut hat, als Madonna nochmal einen Cover gebracht hat, oder?
Sagen wir so, ich glaube, da war er schon zweistellig Millionär.
Ja, man freut sich ja doch immer, ne?
Ich zum Beispiel.
Für die 10. Generation hat er sich gefreut, nach ihm. So, und ich habe jetzt mal eine Frage an dich. Und zwar habe ich gehört, den fantastischen Podcast, leider hinter der Bezahlschranke bei Audible, Juwelen im Morast der Langeweile mit Micky Beisenherz und Oliver Polak.
Aha.
Beide Freunde hier des Hauses, Cousinen. Dann hat aus gegebenem Anlass und Gesprächsverlauf hat Oliver Polak irgendwann im Gespräch gesagt, Micky, weißt du, was für mich das Größte ist, was mir am meisten bedeutet in dieser Welt? Musik, Popmusik, Rockmusik. Und Micky hat geantwortet, bei mir ist es so ähnlich. Und dann saß ich da und habe gedacht, was bedeutet eigentlich Musik für dich? Also jetzt ernst, ich bin also jetzt ernsthaft unterwegs.
Für mich, Atze Schröder.
Ja. Und habe wirklich gegrübelt, bin spazieren gegangen, habe drüber nachgedacht. Und Musik bedeutet mir nicht viel, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, ohne dass ich da irgendeinen Gag rausdrechseln will. Also mir bedeutet populäre Musik nicht viel. Überhaupt Musik bedeutet mir nicht viel. Und jetzt mal die Frage an dich. Was bedeutet dir Musik? Rockmusik, Popmusik. Was ist das für dich?
Also auf jeden Fall würde ich sagen, die Bedeutung hat extrem nachgelassen.
Ja. Ja, aber was so gab ja wahrscheinlich eine große Faszination. Man, in der musikalischen Sozialisierung, ja, die ist wahrscheinlich von 12 bis 22, sagen wir mal,
ja,
die Hauptphase. Was hat es für dich bedeutet? Und wie kam es dazu?
Musik war für mich immer das Medium, das Transportmittel, damit ich meine Emotionen ausdrücken konnte. Ich kann das, meine Kinder zum Beispiel heute haben gelernt oder sind frei in ihren Äußerungen, was ihren Gemütszustand angeht. Ja. Ja, das heißt, meine Kinder kommen schon mal zu mir und sagen, Papa, ich bin traurig, weil heute in der Schule ist das und das passiert. Oder die sagen mal, ich bin heute nicht gut drauf. Was ist heute mit mir los? Grundsätzlich gehöre ich, glaube ich, einer Generation an mit Jahrgang 65, wo die Eltern einfach sich nicht so um die Kinder. Ich pauschalisiere das jetzt mal extra. Ja, es mag natürlich Ausnahmen gegeben haben, das will ich gar nicht, aber ich glaube, viele werden das bestätigen, dass man bei den Eltern einfach so mitgelaufen ist. Und was Kinder fühlen, ob die Angst hatten vor der Schule, verzweifelt waren oder was weiß ich, haben viele Eltern gar nicht mitgekriegt, weil es einfach damals nicht das Bewusstsein dafür gab. Genauso wie mein Vater zum Beispiel einfach im Kinderzimmer in einer Stunde 10 Zigaretten geraucht hat. Gauloise ohne Filter.
Was machte er im Kinderzimmer?
Dann hat er mit uns mal eine Stunde gespielt, Karten gespielt.
Aber mit Fluppe im Mund.
Mit Fluppe im Mund. Ne? Und herrlich. Also ich weiß nur, wenn ich zum Beispiel gesagt habe, ich habe Angst vor Mathe, dann hieß es ja, weil du ein faules Schwein bist. Ne? Oder auch recht, hat ja Loffi zum Beispiel auch erzählt, ne, dass mit 18 erst entdeckt worden ist, dass er Legastheniker ist. Das hat man damals, oder mein Sohn hatte eine Dyskalkulie, also der hatte Schwierigkeiten bei Mathe. Sowas hat doch früher gar keinen interessiert. Da wurdest du einfach, der kommt nie mit, der ist blöd, der kriegt eine schlechte Note, fertig, aus. So, und in diesem ganzen Tohuwabohu, den man damals als Kind so ausgesetzt war, mit Emotionen, mit randvoll, mit Sachen, die einen bewegt haben, habe ich für mich entschieden, ich kann mich in Büchern und Musik ausdrücken. Das heißt, wenn ich fröhlich war, habe ich fröhliche Musik aufgelegt. Aber ich habe auch ganz bewusst Love Hurts zum Beispiel von Nazareth, war ja ein, was auch nicht von Nazareth ist, geschrieben. Aber ist ja geil. Die haben das damals, 74, 75, war das der große Hit von denen. Ne? Love Hurts. Und immer, wenn ich das gehört habe, habe ich gedacht, das klingt echt traurig.
Und hast du dir denn so Texte übersetzt?
Nee, ich habe mich zwar immer gefragt, warum klingt das so traurig und wovon singen die eigentlich?
Ja, wann bist du denn angefangen, dich mit den Texten zu beschäftigen?
Ja, so als ich Englisch in der Schule hatte.
Ach so.
Ne? Als ich so wirklich 12, 13, 14 war. Und da habe ich dann umso mehr nachgeholt.
Sag mal, die Band Nazareth, war das eine englische Band?
Eine schottische Band.
Schottische Band.
Ne?
Nazareth.
Ja,
Nazareth.
Nazareth wahrscheinlich, ne? Oder ich habe immer Nazareth gesagt, ich weiß es auch nicht.
Ja, ich habe immer, damit ich den Namen nicht aussprechen musste, Omega aufgelegt.
Auf jeden Fall. Und dann habe ich einfach mich so reingesteigert, dass ich das Lied schön finde und dass das so traurig klingt, bis ich dann wirklich auch mir ein paar Tränchen verdrückt habe, weil das so schön klang, so erhaben.
Ja.
Oder ich habe, wenn irgendwelche Kinderbücher, wenn es da gefährlich wurde oder wenn es da traurig wurde, so habe ich meine Emotionen und behandelt, ausgedrückt.
Ja.
Und später in der Pubertät waren die Stones unheimlich wichtig für mich, weil Keith Richards war so ein Rollenmodell für mich.
Ja.
Weil mein Vater als Rollenmodell ja gar nichts tauchte, habe ich einfach entschieden, ich will so cool sein wie Keith Richards. Den juckt das alles nicht. Der geht mit einer Flasche Whisky und seiner Gitarre barfuß auf die Bühne. Vorher hat er dem Clubmanager, der seine Werbung auf die Bühne aufgehängt hat, hat er gesagt, du nimmst das ab. Da hat er gesagt, nee, dann hat er ihm die Gitarre nochmal am Kopf gezogen und hat gesagt, doch, du nimmst das ab.
Ja.
Und hat dann die ungestimmte Gitarre gespielt und hat sich einen Scheißdreck gekümmert, wie er aussieht, was die Leute von ihm denken. Und das
war das noch vor dem Durchbruch?
Nee, das war schon.
Also da war er schon, er war ja ein Leben lang Star. Ne? Wie alt war er, als das losging?
18.
Oh Gott, der kennt kein Leben ohne Star sein. Nee,
das hat er ja auch mal gesagt. Und das Interessante ist, 76, als die ganze Punk-Szene aufkam und geschrieben hat, hier no Stones, no Pink Floyd, nur sowieso, da wurde Mick Jagger mal gefragt, was er denn von der Punk-Szene hält. Und da hat er einfach nur ganz nüchtern und trocklich gesagt, Keith Richards is the original Punk-Rocker. You can't out-punk Keith. It's pointless. Also du kannst nicht punkiger sein als Keith Richards.
Ja.
Es ist sinnlos.
Ja, ja.
Und hat damit nochmal explizit ausgeführt, dass Keith Richards schon immer einen Scheiß auf irgendwas gegeben hat, aufs Establishment, auf alles. Und das hat mich wirklich beeindruckt. Und da war die Musik wichtig.
Ja.
Als für mich als jungen, zornigen,
war aggressiven. War das auch so ein Fluchtpunkt?
Ja.
Ja.
Das waren.
Du konntest mit der Musik auch aussteigen.
Ja.
Aus der Realität.
Und laut aufdrehen und alle haben dann geschrien, macht die Scheiße aus. Und du hast gedacht, nee, die Scheiße, die mache ich jetzt noch lauter. Hauptsache, die nervt euch.
Ja.
Und da war das wichtig. Und heutzutage hat die Musik nicht mehr die Wichtigkeit für mich.
Ja, hörst du denn noch bewusst Musik?
Ja, mache ich. Und ist auch schön und gefällt mir auch.
Und wo? Im Auto hauptsächlich?
Oder? Ja. Zu Hause gar nicht mehr.
Ja.
Weil
du da mehr viel Geschmäcker treffen musst.
Ja, und irgendeiner schreit dann immer, macht das aus, hat nervt.
Ja.
wenn ich
da bin dann meistens ich.
Ja, genau. Wenn du sie bist, ist es wer? Meine Frau, natürlich.
Natürlich.
Aber selbst die Kinder, also selbst meine Tochter sagt schon immer, kannst du mal diese mittelalterliche Musik ausmachen?
Ja.
Also ich höre es im Auto, aber es hat einfach nicht mehr die Bedeutung. Von daher, ich höre es gerne.
Ja.
Aber Bedeutung?
Naja, mich hat das so ein bisschen erschüttert. Mich selbst, vor mir selbst. Dass Musik mir so wenig bedeutet. Verrückt.
Wirklich. Ja, aber wie kompensierst du das denn?
Ich habe es über Bücher kompensiert.
Siehst du?
Bücher waren meine totale Flucht. Ich war weg. Wenn ich ein Buch gelesen habe, war ich in dem Buch. Ich war ja, das Buch.
Was müsste man dir denn heute wegnehmen, damit du sagen würdest, ach du Scheiße.
Ich bin bei Büchern eigentlich geblieben. Also im Zweifel, klar gucke ich auch gerne Filme und auch einige Serien und gucke meinen Lieblingsfilm auch immer wieder und gehe auch immer wieder drin auf, aber im Zweifel dann doch das Buch, wo ich mich wieder drin versenke. Und deswegen habe ich mich.
Und in der Kindheit war das kein Revolutionsmechanismus?
Nee, überhaupt nicht. Das unter anderem dadurch, dass ich fand, mein Vater war ja mein Star, den fand ich so toll.
Ja.
Ich wollte immer so sein wie mein Vater.
Und dein Alter hat zum Beispiel nie gesagt, ey, sag mal, was hörst du da für eine Scheiße, mach das mal aus?
Nee, im Gegenteil. Dann wollte ich rebellieren und hatte mir Jimi Hendrix gekauft.
Mhm.
Und dann hatte ich Jimi Hendrix laufen lassen, volles Brett, aber wirklich volles Brett. Ich hatte noch so einen alten Verstärker von meinem Alten, den der früher mal auf der Bühne benutzt hat,
weil
er auch Musiker war. Und dann lief Jimi Hendrix rauf und runter und mein Alter kam rein und setzte sich so hin. Der fand das nicht wirklich gut, aber der...
Der war clever.
Ja, der setzte sich so dazu, hörte so ein bisschen und meinte, ah, das klingt ja interessant, was ist das? Und dann konnte ich da nicht mal rebellieren.
Scheiße.
Und dann habe ich mich so auf die Mucke von meinem Alten eingelassen und so was weiß ich, Glenn Miller und solche Sachen. Er war ja auch Posaunist und dann fand er so diesen Sound und Swing und so. Fand
Glenn Miller ist ja auch geil.
Ja, okay. Ja, auf jeden Fall war ich dann auf den Trip und da waren wir bei verschiedenen Konzerten, auch bei irgendwelchen Swing-Orchestern. Und da war die Nummer für mich irgendwie auch gelaufen. Ich bin dann nie, dann war ich Musiker. Das heißt, als Musiker, wenn du viel Musik machst, interessierst du dich auch nicht mehr so für Musik, weil du einfach so viel spielst, ne?
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Ja.
Das Musizieren mit meiner Band, das bedeutet mir übrigens was. Dieser soziale Akt, sich mit den Jungs zu treffen und an guten Tagen so eine Band ans Laufen zu kriegen.
Auch wenn ihr neue Nummern macht, irgendwann so zu merken, dass sie funktioniert.
Ja, und auf einmal kennst du das ja auch, wenn du Musik machst, dass du auf einmal merkst, so, oh, der Motor läuft gerade super. Ne?
Ja.
Hier, das läuft wie geschmiert gerade, du kommst in so einen Flow. Das finde ich auch gut. Aber Bedeutung muss ich echt... Ich höre es gerne.
Also ist keine Emotion mehr oder ist noch ein bisschen Emotion?
Ja, ich bin ja auch ganz breit gefächert. Die Leute staunen ja immer alle, dass ich selbst Nana Mouskouri, einer meiner Lieblingsplatten ist Nana Mouskouri Live in New York mit dem Quincy Jones Quintett.
Wir sind heute etwas griechenlastig, man möge es uns nachsehen.
Ja.
Gleich, Nana Mouskouri wurde gerade genannt, wen haben wir noch? Fikiliandros.
Ja, ich höre auch gerne Dusty Springfield und...
Son of a Preacher Man.
Ja, das ist natürlich die... Aber Dusty in Memphis ist zum Beispiel ein sensationelles Album.
Siehst du, das hat mein Alter sogar noch gehört. Deswegen kenne ich Dusty Springfield.
Ja.
The only one who could ever reach me... Or the son of a preacher man.
Yeah.
Yes, it was. Yes, it was. Also, yes, it was.
Weißt du, welche Nummer ich mir neulich nochmal tatsächlich ich runtergeladen habe? Rainy Night in Georgia von Brooke Benton.
Oh, die finde ich auch gut.
Ja. Geschrieben hat sie übrigens Tony.
Diese Ballade, ne?
Ja. Yeah. Rainy Night in Georgia.
Ah, herrlich.
Geschrieben übrigens von Tony Joe White.
Ja.
Der hinterher zum Beispiel, eine seiner berühmtesten ist Pork Salad Annie, aber auch Steamy Window für Tina Turner geschrieben hat.
Steamy Window!
Ja. Bah. Auch ein Typ, der viele Songs geschrieben hat, der so ein bisschen den Begriff Swamp Rock erfunden hat.
Aha, aha.
Ja.
Jetzt Tony Joe White. Oh Gott, ne, habe ich natürlich null Ahnung von. Hast du denn auch so, kamst du dann irgendwann so auf Ray Charles und so Sachen?
Ray Charles habe ich live gesehen.
Nee.
Ray Charles habe ich live gesehen in der Dortmunder Westfalenhalle. Und jetzt, ey, die Geschichte.
Da konnte er noch sehen, nehme ich an.
Und zwar, das muss, glaube ich, 88 oder 87 gewesen sein. Ich bin mir nicht
sicher. Du hast Ray Charles gesehen?
So, und die Karte kostete damals, also versprochen wurde, Ray Charles mit dem NDR2-Orchester oder mit der Big Band singt Beatles und seine großen Hits. Die Karte sollte kosten, in der Dortmunder Westfalenhalle, kostete, glaube ich, 95 Mark. Also ein Vermögen. Ich war Zivi und dachte mir nur, ey, scheiße, 95 Mark.
Sagen wir mal, das wären heute 180 Euro.
Mindestens. Aber egal. Ich mir die Karten besorgt, wir dahin gefahren. Weißt du, es waren nur 3000 Leute höchstens in der Halle.
Nee.
Wie viel gehen rein? 15? Ich glaube 15.000. Nee,
war Innenraum unbestuhlt?
Innenraum war bestuhlt.
Ach so, ja, dann sind es glaube ich so um die 10.
Ja.
Ja.
3000 Leute verloren sich.
Ach, halbe Halle.
Dieses NDR-Orchester oder Big Band jallerte völlig uninspiriert eine Stunde lang Eleanor Rigby und andere Beatles-Klamotten vor sich hin. Ich bin fast verrückt geworden. Und auf einmal hieß es, Ladies and Gentlemen, Mr. Ray Charles. So, und da kam er so von zwei Gorillas getragen auf die Bühne, setzte sich ans Piano. Nach einer Dreiviertelstunde kam er richtig in Fahrt und legte eine Soul-Blues-Rock-Nummer hin, dass ich ausgeflippt bin.
Ja.
Und dachte, so, jetzt geht's los. Als die Nummer fertig war, kamen die Gorillas auf die Bühne und sagten, that was Mr. Ray Charles, thank you, bye, bye. Das heißt, er hat eine Dreiviertelstunde gespielt, kam auch nicht wieder. Er kam einfach nicht wieder. Es war die größte Enttäuschung meines Lebens, ey.
Ja, der wollte noch mal ein bisschen Geld verdienen da hinten
erst
raus.
Erst eine Stunde lang dieses beschissene NDR, Eleanor Rigby-Gedudel, dann kommt der Meister selber und dann, als er gerade, da zog er ihn auch schon raus und war verschwunden.
Mann. Sag mal, hast du diesen Film gesehen, wo Jamie Foxx?
Ja,
Ray. Ist der nicht großartig?
Ja, unglaublich.
Ja, hat er da nicht sogar einen Oscar für gekriegt? Ja, sicher.
Ja, und ich liebe Ray Charles.
Ja.
Ich habe damals bei Till und Obel auch Ray Charles nachgemacht und irgendwann habe ich festgestellt, dass die Leute nicht mehr darüber lachen, sondern die standen dann und dann haben wir gesagt, ey, sag doch Obel irgendwann, ist schön, dass du das kannst, aber...
Du warst schon zu weit weg.
Ja, wir wollen ja auch witzig sein.
Ja, ja.
Also, du machst das so gut, da ist kein Witz drin, ne?
Ja. Ey, solche Verfilmungen, ne, obwohl ich ja kein Fan von populärer Musik bin, die begeistern mich total. Zum Beispiel auch Walk the Line.
Ja, Joaquin Phoenix.
Genau, spielt Johnny Cash und du denkst ja wirklich, du hast irgendwann Johnny Cash vor dir, ne?
Ja.
Reese Witherspoon, auch sensationell in dem Film.
Ja, als June Carter.
Wahnsinn, ne? Und beide haben alles selber gesungen, so ähnlich wie Jamie Foxx eben Ray auch selber gesungen.
Ja.
Ja, Hut ab. Ey, wir sind heute echt musiklastig.
Ja, ne? Wir sind, und natürlich, das ist natürlich auch unserem Alter geschuldet. Jetzt sind wir natürlich wahnsinnig in den 70ern und 80ern hängen geblieben.
Ja.
Wobei ich tatsächlich auch sehr viel neue Musik höre.
Ich auch. Ich habe eine neue Musikrichtung im Hip-Hop für mich entdeckt.
Aber das ist natürlich, ja, welche denn?
Trap.
Trap?
Trap. Hier läuft im Moment nur Trap.
Und was ist das?
Kommt mir vor wie ein Puff.
Ja, wie klingt, was ist dann Trap? Was sind da, wie heißen die Interpreten? Wie nennen sich die Titel?
Ja, Tracy Dingenskirchen. Nein, ich habe dann sofort gegoogelt, weil der Begriff Trap.
Ist das von Elvis doch?
Trap Rap.
We're caught in a trap.
Ja, eben nicht.
I can't go out.
Nein, in.
Because I love you too much, baby.
Einen herzlichen Applaus auch von meiner Seite. Wunderbar. Machen wir auf der Tour. Mal kriegst du eine kleine Elvis-Ecke, ja?
Ja.
Und Trap ist ein Begriff aus dem kriminellen Milieu. Trap ist der Ort, wo die Drogen verkauft werden.
Ah.
Zum Beispiel Cottbusser Tor in Berlin ist ein Trap. Also die Falle, weil da die Falle auch zuschlampen könnte, ja, weil da die Drogen übergeben werden. Und ist eine spezielle Richtung im Hip-Hop, im Rap. Und
wird sehr lässig. In Italien übrigens Verfalle genannt.
Ja, genau, weil ja Verfalle Schmetterling heißt. Nein, ich wollte jetzt mal ganz.
Ja, sag es, ich bin wirklich interessiert.
Ich bin schon mit meinem Vortrag am Ende, mehr weiß ich nicht darüber. Ey,
Trap, aber das.
Na, ich hab in der Playlist bei Spotify Trap eingegeben, jetzt läuft hier den ganzen Tag Trap. Und wie gesagt, man fühlt sich so ein bisschen hier wie ein Puff.
Zauberhaft.
Ja,
wer es mag.
Ein gehobener Puff. Wäre das was für dich, für Sex zu bezahlen?
Nein.
Jetzt muss ich dir mal folgende Anekdote erzählen. Und zwar jetzt John Irving, der letztens noch ein Jubiläum hatte, nämlich, wie alt wurde er, 75 oder 80?
Das sind wir schon wieder bei so einem alten Knack.
Ja,
aber egal. Ey, weißt du was?
Wir stehen dazu.
Wir stehen dazu und ja, genau.
Ey, John
gut,
Irving.
Dass du das jetzt mal gesagt hast.
Ja, einer der großen Autoren.
Ja, gab und wie er die Welt sah.
Zum Beispiel großer Feminist, feministische Romane, eben auch Hotel New Hampshire und Gottes Werk und Teufels Beitrag.
Drei tolle Filme auch gewesen.
Ja, nicht ja und für Gottes Werk und Teufels Beitrag hat er ja auch einen Oscar fürs Drehbuch. Er hat das Drehbuch auch selber geschrieben.
Und wer hat eine Rolle gespielt und hat genau mit dieser Stimme gesprochen? Michael Caine.
Das war doch der Arzt, der die Kinder da betreut. Ja, auf jeden Fall, John Irving ist ja der Mann, ähnlich wie Jeff Bridges, ein Mann, wie man als Mann sein sollte. Ein Mann, der ehrlich zu sich ist, das mögen die Leute. So, das ist übrigens von Jeff Bridges. Aber so war John Irving auch. Der war Olympiateilnehmer und Medaillengewinner im Ringen in jüngeren Jahren.
Ja.
Dann kam die Schriftstellerkarriere. Was heißt Schriftsteller? Einer der Weltschriftsteller, muss man ja wirklich
ganz klar
so sagen. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, worauf ich hinaus wollte.
Eine Anekdote, wahrscheinlich eine mit einem Puff. Oder für,
ach so, ja,
oder
genau,
für liebe Geld.
Danke,
bezahlen.
Ich danke dir, meine liebe Cousine, an dieser Stelle. So, und er war mit einer späteren Werke, Witwe für ein Jahr, heißt der Roman, war er auf Lesereise durch Europa.
Mhm.
Und dieser Roman spielt überwiegend im Rotlichtmilieu von Amsterdam. Und dann war er eben auch 2 Wochen in Deutschland unterwegs und natürlich wurde er in Deutschland von irgendeiner Journalistin gefragt, so bei der Pressekonferenz nach der Lesung. Sagen Sie mal, Herr Irving, wäre das so Ihr Ding, für Sex zu bezahlen? Und er hat einen Moment überlegt und schaute die Reporterin dann an und sagte, wissen Sie was, für Sex bezahlt man immer. Auf die ein oder andere Art.
Ja.
Und das hat mich begeistert, diese Aussage.
Ja. Ja, weil es ja auch stimmt.
Irgendwie bezahlst du immer. Im Leben bezahlt man sowieso immer.
Ich wollte es gerade sagen, das ist ja, so wie du lebst, dafür bezahlst du einen Preis. Jede Entscheidung, die du triffst, zieht einen Preis nach sich.
Ja.
Kostet was.
Ja, und dazu habe ich heute Morgen beim Aufwachen fast einen Kalenderspruch, aber der hat mich sehr überzeugt gelesen, auf Lügen kriegst du keine richtigen Antworten.
Sind ja Lügen.
Ja, ist ja eigentlich schon immer dein Credo gewesen. Aber wir wollen ja nicht zu philosophisch werden.
Nee. Aber weißt du was, woran mich das wieder zurückbringt? Dieser ganze Mechanismus, den findest du auch bei den Deutschen zum Beispiel über Jahrzehnte lang, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber zum Beispiel gutes Essen, ne, war jahrzehntelang für Deutsche einfach nur viel Essen.
Ja.
Kennst du das auch noch? Da sagte irgendeiner, wir waren gestern essen hier in dem Laden und da fragte einer, und wie war's? Du. Wir haben es nicht aufgegeben. Wir haben es nicht aufbekommen.
Schnitzel die, größer als der Teller.
Ja, die Pizza wie ein Wagenrad.
Ja, genau.
Und keiner hat gesagt, super hat das geschmeckt. Oder, und das war ja dann auch immer dieser Humor, dass teures Essen wenig ist.
Ja, ja, genau. Ne?
Sehr übersichtlich angeordnet.
Ja. Wie fanden Sie das Essen? Zufällig unterm Salatblatt.
Genau. Und sozusagen die Botschaft da war ja, wer für so wenig viel Geld bezahlt, der hat doch einen an der Waffe.
Ja, ist für einen hohlen Zahn.
Ja. Und da kannst du auch mal Wertigkeit ansetzen. Ne?
Das
Essen jahrzehntelang für uns und die Generation einfach nur viel Essen war.
Ja, klar, aber nach dem Krieg, die hatten Nachholbedarf, die wollten erstmal was auf die Rippen kriegen. Ich weiß noch, meine Mutter, wenn die mit ihrer Truppe unterwegs war, mit ihrem Kegelclub, und die kam wieder von so einem Wochenendausflug und du hast gefragt, wie war es? Da kam immer sofort Frühstücksbuffet, das kannst du dir nicht vorstellen.
Ja.
Also du wolltest erstmal wissen, ob die sich gut verstanden haben, wie die Landschaft war, wie das Hotel war, ob die schöne Ausflüge. Und bei ihr kam immer als allererstes ein Frühstücksbuffet.
Ja.
Ein Frühstück, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja. Sag, was hatten sie?
Wer ist so?
Und wir Kinder haben natürlich immer dann erstmal, am Anfang haben wir immer Brötchen, hatten sie. Butter hatten sie. Also die ganz normale, die jeder hat. Ne? Später kamen wir dann mit, was weiß ich, Dorade. Ja, das hatten sie jetzt vielleicht nicht.
Ja.
Aber sonst hatten sie alles. Sag was.
Ja.
War immer, sag was hatten sie.
Meine Mutter ist auch so, die hatten da morgens ein Frühstück. Das kannst du dir nicht vorstellen. Lachs. Ganz wichtig, ja, für heute, für Deutsche beim Frühstücksbuffet ist einfach so eine fettige, schmierige Scheibe Lachs und schon sind alle glücklich und glauben.
Ist auch immer als erstes weg.
Ja, ja, und alle glauben, sie hätten wirklich das Erlesenste auf dem Tisch.
Ja, mit Sahne-Meerrettich.
Ja, herrlich. Lachs, ne? Und dann hatten die hier so ganz viel Fisch hatten sie dann noch, Fleischsalat und alles das. Es ist Wahnsinn, ne?
Das ja, ist so. Mir fällt gerade ein, bei Lachs kommt ja dann bei, sagen wir mal, so Halbbildungsbürger kommt immer, war früher arme Leute essen.
Das hat meine.
Das Schwein der Meere.
Ja, ja. Pangasius ist auch das Schwein der Meere.
Ja, ja. Früher war das Lachs.
Ja. Und dann hier, kennst du noch diese Heringe in Tomatensoße, die in so einer Dose sind?
Da sage ich dir was. Das habe ich letzte Woche mir gekauft. Ich hab das 20 Jahre nicht gegessen.
Ja.
Und in meiner Erinnerung war das somit das Leckerste, was es überhaupt gibt auf dieser Welt. Und dann habe ich mir so eine Dose gekauft, habe mich hier abends hingesetzt mit einer Scheibe Brot und habe die Hälfte dann irgendwann weggeworfen.
Weil so eklig ist.
Ja,
ne? Und damals, und da pflegte meine Oma auch immer zu sagen, Hering, das war früher ein arme Leute-Essen. Heute kostet diese Dose hier 2,50 Mark. Ne? Das war früher ein arme Leute-Essen. Und ich finde das ganz toll, dass sich das so langsam gedreht hat. Ich weiß aber noch, dass damals im Mövenpick gab es.
Das war früher.
Da haben wir dort
Zeit lang gewohnt.
Das
Creme de la Creme, Chrome de la Chrome. Mövenpick, ein Name
wie
Schall und Rauch.
Ja, die himmlische Tasse. Mövenpick-Café, der himmlische.
Wie Donnerhall wollte ich
Schümli,
sagen.
Eine Schall Tasse Schümli-Café. War eine Zeit lang das Verrückteste, was du dir jemals vorstellen
konntest. Da warst du auf einer Augenhöhe mit Jean-Paul Belmondo, oder?
Ja, Schümli-Café. Da wusstest du, selbst Günther Sachs in seinem blauen Hemd im Go-Gärtchen trinkt den himmlischen Schümli-Café.
Ey, jetzt muss ich dir mal was sagen.
Ja.
Ich wollte jetzt zum ersten Mal nach Sylt,
Ostern.
Ja. Ne? Alles schon gebucht, hier so ein kleines Apartment gebucht. Und dann kam Corona. Was eine Scheiße. Weil ich habe die Storys immer nur gehört.
Go-Gärtchen.
Whisky, Go-Gärtchen, Pony.
Ja, ja.
Pony. Ne, dann Herbert Seckler mit seiner Sansibar.
Und du mich fragst, wo es am schönsten war, sag ich Sansibar.
Sansibar.
Ja. Und jetzt kommt der fucking Corona dazwischen.
Dann kam Corona dazwischen. So, dann habe ich verschoben von Ostern auf Ende April.
Na, toi, toi, toi.
Das sehe ich auch noch nicht.
Dann sagt der Vermieter schon, mit dem ich mittlerweile sehr gut befreundet bin, obwohl wir uns nur vom Telefon kennen. Wir telefonieren allerdings häufig in letzter Zeit.
Und meinte, Junge, du bist echt optimistisch.
Ja.
Dann bin ich das jetzt auch mal. So, dann letzte Woche rief er an, sagt er, muss ich noch was sagen? Nee. Und dann habe ich gesagt, pass auf, neuer Termin, 20. Mai.
Wahnsinn.
Und warst du schon mal auf Sylt?
Ja, mehrfach. Und zwar habe ich gespielt im Meerkabarett.
Legendär.
Fliegende Bauten.
Ja.
Das war immer sehr schön.
Und wo ist das? In Westerland? Oder wo war das?
Damals war das noch am Flughafen wurde das aufgebaut.
Ach so, das, oh ja, Zelt. Das ist ja auch Platz.
Ne?
Gute Idee.
Und jetzt ist das ja, da war das aber wirklich noch dieses Zelt.
Ach.
Und dann haben wir genächtigt in diesem Hotel Windrose in Wennigstedt. Und ich weiß noch, als wir einmal 3 Tage da waren und bei herrlichstem Wetter, 30 Grad, zauberhaft. Und dann habe ich die Götz-Alsmann-Band mal besucht, als sie mehr Kabarett gespielt haben und habe ein paar Tage mit den Jungs abgehangen. Das war auch sehr schön.
Ich überlege jetzt, in Wennigstedt ein Lokal zu eröffnen.
Ja. Zum Atze.
Nee, es gibt Currywurst und Champagner und das Ganze soll heißen Schröders Champagnersause. Was hältst du davon?
Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Toi, toi, toi.
Von vornherein alles Gute.
Ich halte das für eine Spitzenidee.
Ja.
Willst du mich dort mal besuchen? Ja, ich werde dich auf jeden Fall besuchen und ich würde dir noch einen Tipp geben. Ich würde gleich eine Packung Renny-Magentabletten daneben legen.
Wieso das denn?
Ja, Currywurst und Champagner, das ist zu sauer für den Magen.
Ach was.
Das kann der Magen nicht ab.
Ach.
Da musst du das noch, da musst du vielleicht noch mit Mayonnaise abnehmen. Nee,
da hast du die falschen Sachen in Verdacht. Also ein mitteleuropäischer Durchschnittsmagen kann das gut ab.
Was willst du denn für Champagner ausschenken?
Ruinard.
Oh.
Ruinard Blanc de Blanc und dann da eine schöne Currywurst, aber schöne Kalbswurst dazu.
Eine Kalbswurst?
Herrlich. Ja, eine Kalbswurst, herrlich. Ah. Das wird gut.
Und den Ketchup selber machen?
Ketchup mache ich selber, da habe ich von Horst Lichter ein tolles Rezept mit Sternanis und so. Das wird gut.
Ja, wenn die Zutaten natürlich so sind.
Ja, ja, das wird vom
dann
Feinsten.
Dann würde ich gerne einsteigen.
Schröders Champagnersauce.
Lässt du mich den Service machen? Du weißt ja, ich bin ja berühmt für meine Freundlichkeit.
Ja, du kriegst so einen Schiedsrichterstuhl beim Tennis, weißt du, so einen Hochstuhl und rufst den Gästen dann irgendwelche Gemeinheiten zu, ja?
Tisch 7, aufstehen jetzt, ihr Penner.
Ja, und pass auf. Und
das wäre doch geil, ne?
Ja.
Tisch 7, aufstehen, ihr Penner, ihr seid 5 Minuten fertig.
Ja, das ist nicht zum Übernachten hier.
Hier ist keine Wärmehalle, hieß das früher immer. Ja. Was wollt ihr noch? Ein Champagner, 2 Strohhalme. Ja. Ja, so seht ihr aus. Verpisst euch.
Ja, nimm deinen Lappen und verzieh dich. So. Und dieser zauberhafte Vermieter erzählte mir einen schönen Witz, den ich gar nicht sofort kapiert habe.
Ja.
Er sagte, Atze, sitzt du? Ich saß, pass auf. Ja, also, Pärchen, ja, lange verheiratet, sagt er zu ihr, Schatz, wenn einer von uns beiden mal stirbt, fahre ich erstmal nach Paris.
Ey, romantischer geht es nun wirklich nicht, oder? Mit diesen.
Nein, warte. Ich will wissen, wo du dieses Jahr in Urlaub hinfährst.
Wir
wollten erst in Robinson Club Wuhan.
Ja.
Aber die Chinesen haben uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Diese Wet Markets, die sollen da so schön sein.
Ja, ja. Wir wollten nach Spanien, aber da sehe ich uns leider auch nicht. Nicht wirklich.
Die Spanier hat es ja richtig zusammengehauen.
Ja,
ne?
Ja. Es ist, naja. Du, wie pflege ich im Augenblick einfach nur klischee-mäßig einfach zu wiederholen? Hauptsache gesund.
Ah!
Und Spaß in der Backen.
Ich hatte die Idee für eine neue Rubrik hier.
Ja.
Und da wolltest du mal vorlegen. Wir nennen die Rubrik, wie nennen wir die?
Ja, ich habe keine Ahnung.
Poesie, jetzt auch für du.
Poesie.
Und da, ich sehe das Buch da liegen. Du, der kleine Phrasendrescher sollte.
Das habe ich dir geschenkt.
Ja, ich sehe es da doch liegen.
Ja.
Und könntest du denn mal eine Stelle daraus bringen? Kleine Werbung für das Buch, der kleine Phrasendrescher. Nein, einfach eine schöne Empfehlung. Das Buch darf in keinem Haushalt fehlen.
Ja.
Weil da sind Tipps drin, wie du über Themen sprechen kannst, von denen du keine Ahnung hast. Wie du Weinkenner aufs Kreuz legen kannst. Wie du über klassische Musik reden kannst, ohne auch nur Ahnung zu haben, aber du gehst immer als Gewinner vom Platz.
Ja, es geht eben halt ums Labern, ne? Es geht ums Labern.
Ja,
und zum Beispiel.
Kleiner Einblick.
Ja.
Achtung, Poesie, jetzt auch für du, gelesen von dem Autor selber, Till Hoheneder, der mit Kester Schlenz dieses herrliche Werk geschrieben hat.
Ja, aus dem kleinen Phrasendrescher, so sülzt der Mann von Welt. Mach mal kurz was aus dem Kapitel Wein. Wein ist mittlerweile Mainstream geworden und der Weinkühlschrank, aus dem der Gastgeber wichtigtuerisch einen herrlichen Bordeaux kredenzt, darf in keinem Bildungshaushalt fehlen. Sie mögen keinen Wein, egal. Beim Party-Talk machen Sie nichts falsch, wenn Sie den ausgeschenkten Wein auf Nachfrage mit erfreutem Gesicht als amtlich oder grundsolide beurteilen. Wenn Sie einem guten Restaurant nicht zielsicher und weltmännisch die Weinkarte dechiffrieren können, nicht schlimm. Auch hier gilt, bestellen Sie grundsätzlich nichts, was Sie nicht fehlerfrei aussprechen können. Fragen Sie den Kellner mit Pokermine herausfordernd, was er denn empfiehlt. Obacht, ordern Sie nie ein Glas vom Hauswein. Damit outen Sie sich praktisch als Abschmecker der städtischen Klärgrube. Alles, was Ihnen nicht schmeckt, lassen Sie sofort beim Kellner zurückgehen mit einem tadelnden "Schöne Grüße auch an Captain Kork." Wenn der Ober daraufhin süffisant erwidert, dass der Wein nicht korken kann, weil er einen Schraubverschluss hat, dann kontern Sie lässig mit einem souveränen "Dann schraubt er eben."
Ja, sehr gut.
Ja, ja. So, und dann
grundsolide geht immer. Bei jedem Kunstwerk, bei jeder Musik. Wie findest du den neuen Gerhard Richter? Grundsolide.
Ja, grundsolide. Dann gibt es hier ein paar intellektuelle Phrasen zum Wein, die man einfach mal reinstreuen kann, wie Wein, der Fetisch der Bedeutungslosen.
Ja, den bringst du ja leider immer gerne, was mich schon in wirklich peinliche Situationen gebracht hat.
Dieser Tropfen ist mir zu unentschlossen. Keine Reintönigkeit und im Abgang enttäuschend. Dann gibt es Zitate, die wirklich toll sind. Wein ist die Nachtigall unter den Getränken, das ist von Voltaire. Am Rausch ist nicht der Wein schuld, sondern der Trinker, das ist von Kung Fu Tse.
Aha.
Und Weinkarte, wenn mit Fantasie gelesen, ist fast so schön wie wirklich voll gewesen, von Karl Zuckmeier.
Oh. Am Kater, am Rausch ist nicht der Wein schuld.
Ja.
Sondern der Säufer.
So, dann gibt es auch so ein paar Karlauer, wie viel Umdrehungen hat denn der Rothschild? Oder Herr Ober, ich bin enttäuscht von der Weinkarte, haben Sie wenigstens Küstennebel? Ja, Pinot Grigio ist übrigens nicht verwandt mit Pinot Colada und wenn Sie zu einer Weinprobe geladen werden, müssen Sie dort nicht sofort losheulen. So, ja. Herr Ober, bitte eine Sackkarre, der Wein ist zu schwer. Das ist mein Humor. Tut mir leid.
Ja, zu Recht tut dir das leid.
Ja, da haben wir es doch mal wieder.
Ja.
Ich würde sagen, wir bedanken uns nach wie vor, uns erreichen nach wie vor, ich muss das hier mal sagen, vielen Dank, liebe Cousinen, uns erreichen nach wie vor Tonnen von Zuschriften.
Ja, und die erste muss ich direkt anbringen, weil wir gerade bei Wein waren.
Ja.
Ich habe ja die Geschichte erzählt, wie Dave Grohl, Frontmann, Sänger und Drummer der Foo Fighters, im Weinhaus Gröhl hier
in Eppendorf
sich mit seinen Fans getroffen hat und alle eingeladen hat. Die Geschichte ist allerdings anders, als ich sie erzählt habe.
Oh
also
Gott.
Ich habe erzählt, Dave Grohl hat auf der Bühne gesagt, alle noch zum Weinhaus Gröhl, weil er da vom Flughafen kommend dran vorbeigefahren ist. Dann alle dahin, dann hat der alte Gröhl gesagt, hier, ne, zack, hier habt ihr euren Wein. Dann kam am nächsten Morgen Dave Grohl und hat alles bezahlt. Die Geschichte war allerdings anders. Und zwar der großartige Lou Richter, früher einer der Moderatoren bei der Teufelssendung RAN, hat geschrieben, Atze, ich habe die Geschichte schon von anderen falsch gehört. Jetzt auch gerade von dir in eurem herrlichen Podcast. Die historische Wahrheit, Doppelpunkt. Dave Grohl hat im Weinhaus Gröhl nicht die Zeche der Fans bezahlt. Der Inhaber, Holger Bracker, Schwager einer sehr guten Freundin, hat gesagt, lass mal stecken, Herr Rockstar, geht auf uns. Holger ist ein guter Mann. Jede Werbung für das Weinhaus Gröhl ist zu 100% gerechtfertigt. Ich kann mich dem nur anschließen, habe gestern noch gekauft, immer gute Laune, immer Top-Beratung und das Weinhaus Gröhl ist für mich die erste Adresse, wenn es darum geht, sich standesgemäß ein über den Adamsapfel zu zelebrieren.
Ja, ich bin dort auch schon gewesen und bin hervorragend beraten worden, kompetent, bin mit einem Gefühl rausgegangen, das Richtige gekauft zu haben. Und dem war auch so. Toll.
Ja, damit
Dann möchte ich nur noch anfügen, bitte schreibt uns weiter. Wir lesen das wirklich. Zum Beispiel möchte ich mich nochmal bei Julia Beere bedanken. Schauspielerin, die hat uns nämlich geschrieben, sie hätte unseren Filmpodcast so sehr genossen, aber wie konnten wir nur einen Fisch namens Wanda vergessen.
Oh, das stimmt.
Also sie war begeistert.
Kevin Klein.
Ja, Jamie Lee Curtis. Michael Palin.
Ja. Ja, toller Film, kann man mal wieder gucken.
Und ein anderer fragte uns, Mario Sigismund fragte uns, wie konntet ihr nur Jerry Lewis vergessen?
Stimmt, der verrückte Professor
zum Beispiel. Und wie konnten wir nur Laurel und Hardy vergessen?
Ja, wir
haben
ganz viele vergessen.
Wie
konnten wir Tropic Thunder vergessen?
Ja, und das finde ich ganz toll. Schreibt uns weiterhin zu allem, was wir sagen. Schreibt uns, klärt uns auf. Falls wir was falsch erzählen, klärt uns auf. Wir lesen das und ich freue mich wahnsinnig über sowas, weil dann gucke ich nämlich einen Fisch namens Wanda oder ich erinnere mich an andere Sachen oder wir korrigieren hier bei laufendem Mikrofone die Geschichten.
Kinders, ja, vergesst nicht, das ist hier ständig eine Operation am offenen Herzen.
Ja.
Und gerade ich, der sich keinerlei Namen merken kann, liege natürlich in meiner Chronistenverpflichtung immer wieder daneben.
Ja, so. Und was gibt es Schöneres, als zu sagen, der Mann, der mir mein Herz gestohlen hat, heißt Atze Schröder. Dort sitzt er. Bitte schreibt uns an mail@zärtliche-cousinen.de. Bleibt uns gut gewogen. Mein Name ist Till Hoheneder. Wir freuen uns auf euch.
Ja, ich darf mich auch verabschieden von meinem kongenialen Partner, dem entschleunigten Till Edward Hoheneder.
Du, und jetzt pass auf.
Weißt du, was wir vergessen haben?
Weißt du, was gut wird? Wir haben noch die Videos bei Loffi gemacht, diese neuen Werbevideos. Ne?
Ja.
Das wird der Hammer. Auch wenn du das mit dem Portwein wieder falsch erzählt hast. Aber es ist mir egal. Es ist mir egal. Ich lasse es dir durchgehen.
Du, Gott und ich wissen, wie es wirklich war.
Ja, Gott und du in einem Munde, das ist schon Blasphemie. Das ist schon Blasphemie.
Das ist im Prinzip eine Person.
Du Scheiße, das Ding läuft noch auf.
Blasphemie? Ja, immer. Jetzt kleiner mieser Gag.
Ja.
Blasphemie, du, wenn die Barbar in die Sonne kommen, dann bleibt das auch so mit der Blasphemie.
Ich kann nicht mehr.
Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.